Deutschlandfunk.
Ihr seid bei Achtsam. Vielen, vielen Dank, wie immer, dass ihr euch die Zeit nehmt für uns, dass wir euch inspirieren dürfen. Wir sprechen darüber, wie wir gesünder werden, glücklicher, zufriedener, was auch immer wir gerade so haben, was uns bewegt. Und wir sprechen über Achtsamkeit. Das machen wir schon seit 5 Jahren, seit über 5 Jahren. Und heute ist was anderes. Solltet ihr uns bei Spotify oder bei YouTube hören, dann könnt ihr uns jetzt auch sehen. Hat das grammatikalisch Sinn gemacht? Ja, ich glaube schon. Also bei Spotify und YouTube ist diese Folge hier auch mal eine Videofolge, weil man soll ja ab und zu mal was Neues ausprobieren. Wir sprechen über Achtsamkeit. Wer ist wir? Einmal Dr. Mahjong Nguyen, Therapeutin, Psychologin, Dozentin, Autorin, Achtsamkeitsfan und auch Scanner-Persönlichkeit, wie wir in den letzten Jahren festgestellt haben, weil sie immer Ja sagt, wenn es irgendwas Spannendes zu tun gibt, wie zum Beispiel auch einen Podcast machen.
Ja.
So war es damals auch. Du wurdest gefragt, willst du einen Podcast zum Thema Achtsamkeit machen? Und du so, ja klar, why not?
Why not?
Wie schön. Und jetzt sitzen wir hier zusammen, schon seit vielen Jahren. Ich bin Diane Hielscher, ich bin Moderatorin, Gründerin, Autorin und Speakerin auch all zu diesen Themen Achtsamkeit, geistige Gesundheit, Glück, Freude, Neuroplastizität, all das sind Themen, die uns hier bewegen. Und heute wollen wir sprechen über Empathie. Das ist ja ein Thema, was auch politisch, gesellschaftlich relevant ist, was immer besprochen wird gerade. Wir brauchen wieder mehr Empathie, sagen die einen. Und Empathie steht uns im Wege, sagen die anderen. Gibt's ja auch. Gerade irgendwie aus den USA. Ich glaube, Elon Musk hat's gesagt, Empathie würde uns im Weg stehen beim Geldverdienen, beim, ich weiß nicht, erfolgreich sein. Ich habe das jetzt nicht mehr ganz so im Ohr, wie das Zitat war, aber er hat irgendwie gesagt, Empathie wäre störend. Und viele Menschen, die mit Menschen arbeiten, so wie du ja auch, sagen, Empathie ist eigentlich das Wichtigste, ne?
Ja, ist grundlegend und ich denke auch, dass es grundlegend für eine Gesellschaft ist. Aber wir können ja heute mal reinschauen, was so die Nuancen sind, ja, warum es so ein wichtiges Thema ist. Ja.
Und deswegen fangen wir an mit der Definition. Wir fangen ja immer gerne mit der Definition an, damit wir wissen, worüber reden wir hier eigentlich. Was heißt denn Empathie eigentlich?
Ja, also es gibt viele Definitionen, aber eine grundsätzliche, die sagt, es ist die Gabe, die Emotionen von Mitmenschen nachfühlen zu können und sich vorzustellen, was sie denken oder empfinden und auch darauf angemessen zu reagieren. Also wenn wir merken, unserem Gegenüber geht es schlecht, dass wir das dann denen in den Arm nehmen. Oder wenn wir merken, der hat eine positive Erfahrung gemacht, dass wir uns dann auch mit dieser Person freuen. Und dieses Empfinden von Empathie bedeutet, wir fühlen mit jemandem. Und dabei unterscheiden wir aber immer noch zwischen dem eigenen Selbst und der anderen Person. Das bleibt noch erhalten.
Das klingt ja jetzt relativ banal. Klar, wenn der Gegenüber irgendwie in Trouble ist oder traurig, dann fühle ich mit. Oder wenn der glücklich ist. Aber ist es ja oft gar nicht. Ne? Also weil wenn jetzt jemand zum Beispiel gerade sehr, sehr traurig ist und ich habe keine Zeit, jetzt nur als Beispiel, ne? Ich habe keine Zeit, weil ich zur Arbeit muss, dann habe ich gar nicht so viele Möglichkeiten, den jetzt in den Arm zu nehmen oder zu trösten oder so sehr darauf einzugehen. Und dann stört mich das vielleicht, dass der jetzt traurig ist. Nur als ein Beispiel. Ne?
Ja, es gibt super viele Faktoren, die das beeinflussen, ob wir wirklich empathisch reagieren können oder nicht. Und das ist eine Fähigkeit tatsächlich, die man lernen kann. Manche Menschen haben das weniger, manche mehr, manche auch zu viel. Und da können wir wirklich Einfluss drauf nehmen.
Zu viel ist ein gutes Stichwort. Darf ich da ganz kurz nachhaken? Was heißt denn zu viel? Wenn ich die ganze Zeit gucke, wie es allen um mich rum geht?
Und man mitleidet tatsächlich. Da gibt es wirklich auch neurowissenschaftlich Unterschiede, wenn es uns selbst einfach schlecht geht, dieses zu viel. Ja.
Okay, also wenn jeder traurig ist und ich bin jedes Mal mit traurig, dann komme ich ja nicht zu den Sachen, die ich irgendwie machen will, die ich zu erledigen habe.
Genau.
Oder? Okay, alles klar. Und dann gibt es noch zwei Komponenten der Empathie. Einmal affektive Empathie und kognitive Empathie. Was heißt denn das?
Also die affektive Empathie ist, wenn wir wirklich mitschwingen mit den Gefühlen von anderen. Also wir lesen beispielsweise über einen tragischen Unfall, dass jemand gestorben ist und wir spüren diesen Schmerz so richtig. Also wir fühlen diese Erfahrungen, die diese Person da gemacht hat. Das wird auch beeinflusst durch unsere aktuelle Lebenssituation. So wie du gerade gesagt hast, haben wir gerade viel Zeit, ist gerade vielleicht auch jemand bei uns im Leben da verstorben oder so, da sind wir natürlich viel wachsamer für solche Informationen. Und dann gibt es die kognitive Empathie. Das ist wirklich die Fähigkeit, das Erleben des anderen nachvollziehen zu können, also verstehen zu können. Welche Emotionen hat der, welche Gedanken hat der? Und diese kognitive Empathie, die braucht so eine Fähigkeit, die in der Psychologie Theory of Mind genannt wird. Also das ist die Fähigkeit, sich vorzustellen und verstehen zu können, dass andere Menschen eigene Gedanken, Gefühle, Wünsche, Überzeugungen und auch Absichten haben. Und auch das hört sich jetzt irgendwie so total banal an, aber es gibt Menschen, die haben wirklich Probleme damit und müssen das wirklich trainieren, ja, diese Theory of Mind.
Also, dass man nicht kognitiv, also intellektuell versteht, dass du vielleicht andere Ziele hast und deswegen auch vielleicht einen anderen Background, deswegen anders dich verhältst in der gleichen Situation als ich. Also dieses Konzept quasi zu verstehen.
Ja, genau. Oder tatsächlich auch Emotionserkennung. Also wenn wir in der Forschung Fotos von Gesichtern haben, jemand lacht oder ist traurig oder so, dass diese Menschen da so eine Uneindeutigkeit drin, das nicht direkt irgendwie so zuordnen können. Da fängt es schon an.
Und man kann auch quasi das eine haben und das andere nicht. Also wenn ich zum Beispiel die kognitive Empathie habe, ich verstehe, ja, du bist jetzt traurig, aber keine Ahnung, mir ist es aus irgendwelchen Gründen egal, oder ich fühle das nicht mit, weil ich bin total glücklich, dann habe ich nur das eine, also entweder kognitive in meinem Beispiel oder wenn ich total mitfühle, geht auch affektive ohne kognitive?
Ich glaube, wenn du wirklich mitfühlst, dann hast du es auch schon erkannt, ah ja, der ist traurig und dann schwingst du auch eher mit, aber okay. Die Basis, damit du wirklich mitschwingen kannst, ist, dass du es auch erkennst natürlich, ja.
Und dann ist die Frage, Mitleid, ist das Gleiche? Und wir haben, glaube ich, schon mal auch in den letzten 5 Jahren haben wir ja alles schon mal so ein bisschen angesprochen. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass Mitleid als Mitleiden und als Mitgefühl, ich fühle, dass du traurig bist oder ich leide mit dir. Ne? Da gibt es ja auch wieder total viele Komponenten.
Genau, also Mitleiden könnte man quasi so als Synonym für Empathie benutzen. Das ist, wenn wir so ein Gefühl von Unbehagen spüren, wenn wir sehen, die andere Person leidet, wir reagieren mit Bedauern. Und das geht nicht unbedingt mit einem Wunsch einher, dieses Leiden lindern zu wollen. Und Mitgefühl, das ist genau anders. Da merken wir, da leidet jemand, wir fühlen auch mit, aber da ist eher dieses Gefühl von Wärme, Fürsorge, Anteilnahme und vor allen Dingen so eine starke Motivation, dieser Person helfen zu wollen. Das ist eine andere Ausrichtung. Bei der Empathie, wir schwingen mit, wir fühlen das, wir leiden mit, aber beim Mitgefühl, da wollen wir auch wirklich helfen. Also da ist irgendwie dieses prosoziale Handeln nochmal mehr dabei. Wir wollen helfen.
Und jetzt hast du ja eben gesagt, natürlich als Therapeutin, als Psychologin, als jemand, der sich mit Achtsamkeit sein Leben lang literally beschäftigt, dass Empathie total wichtig ist. Jetzt sagen ja viele, Empathie ist nicht wichtig, steht uns im Wege beim zum Beispiel Erreichen unserer Ziele. Wenn ich jetzt ein Multibillion-Dollar-Unternehmen aufbauen möchte, dann ist mir vielleicht Empathie auch genau in dieser Definition, wie wir sie gerade besprochen haben, im Wege. Weil wenn ich ständig mit anderen Leuten mitfühle und die trösten will und die in den Arm nehmen will, habe ich nicht so viel Zeit, an meinem Unternehmen zu arbeiten. Jetzt mal ganz simpel, doof gesprochen. Ja. Warum ist denn dann aber Empathie für alle wichtig, sagst du?
Ich würde sagen, es ist für alle wichtig. Letzten Endes stärkt es ja unsere sozialen Beziehungen. Ja, wenn wir miteinander empathisch sind, einander auch helfen, das sorgt für eine bessere Kommunikation und letzten Endes auch Harmonie in der Gruppe, auch in einem Unternehmen. Also wenn ich für jemanden arbeite und ich weiß, meine Führungsperson, die ist mir gegenüber auch empathisch, weil was nicht so gut läuft, dann setze ich mich ja eher ein. Ich bin eher committed. Ne? Und letzten Endes hat Empathie eine evolutionäre Funktion. Wir sind einfach soziale Wesen. Wir kommen in der Gruppe wirklich durchs Leben. Wir überleben, aber wenn wir nur mit Ellenbogen durch die Gegend laufen, dann überleben wir einfach nicht. Deshalb ist es wirklich auch wichtig für Konfliktlösung. Es stärkt Vertrauen innerhalb der Gruppe und deshalb würde ich sagen, es ist die Basis für eine gesunde Gesellschaft und ein gutes Miteinander.
Es ist ja fast schon lustig, dass wir darüber sprechen müssen, weil ich meine, Empathie ist ja kein ESO-Quatsch, sondern wenn wir als Menschen uns nicht schon damals zusammengetan hätten und in Gruppen aufgetreten wären, um uns gegenseitig zu schützen, hätten wir als Menschheit ja gar nicht überlebt. Ja. Deswegen ist das eigentlich auch alles Quatsch. Aber ich wollte es mal ansprechen, auf jeden Fall, ne? Um auch die andere Seite, weil ich meine, im Moment reden wir darüber, dass Empathie eventuell im Weg sein könnte, obwohl wir auch Sachen wissen, wie wir auch immer wieder drüber gesprochen haben in den letzten Jahren, dass wenn ich psychologisch sicher bin in einem Unternehmen, ich ja viel besser arbeite, seltener krank bin, die Fluktuation ist geringer, ne? All diese Zusammenhänge im Zusammenhang mit Empathie haben wir ja schon auch 1000 Mal besprochen hier in diesem Podcast. Was ist denn die neurowissenschaftliche Perspektive auf Empathie? Also kann man sagen, was passiert denn da in unserem Gehirn?
Ja, das ist super spannend. Ich habe so einen Übersichtsartikel gefunden von Singer und Klimeki. 2014 erschien der. Und die haben nochmal so zusammengefasst aus vielen Studien, die untersucht haben, wie wirkt Empathie bei Schmerzen. Und da haben sie ja 2 Gruppen untersucht. Die TeilnehmerInnen, die haben entweder an bestimmten Körperteilen einen schmerzhaften Reiz bekommen. Und die andere Gruppe, die haben Bilder von Menschen gezeigt bekommen, die Schmerzen empfinden. Und dann wurden die Gehirnaktivitäten dieser beiden Gruppen verglichen. Also einmal diese direkte Erfahrung von Schmerz oder diese stellvertretende Beobachtung einer anderen Person, die Schmerzen empfindet. Und dann hat man halt gefunden, was echt spannend ist, dass es übereinstimmende neuronale Netzwerke gibt, die aktiviert werden. Also sowohl bei der direkten Schmerzerfahrung, als auch wenn wir das stellvertretend erleben. Und dazu gehören die anteriore Insula, ein spezifischer Teil des anterioren singulären Cortex. Und Fazit kann man sagen ist, es werden die gleichen Gehirnareale aktiviert. Und was ich auch spannend finde, das funktioniert nicht nur für Schmerzen, sondern auch bei Berührung, Ekel oder soziale Belohnungen, ja, dass wir da auch mitschwingen. Und diese Stärke der empathiebezogenen Aktivierung hängt davon ab, wie viele negative Gefühle wir empfinden, wenn wir diese TeilnehmerInnen sehen oder so. Ne? Dann ist auch die empathische Reaktion stärker.
Hast du schon mal in einem Flugzeug oder in einem Bus gesessen, wo mir jemand gebrochen hat? Oh, da musste ich gerade dran denken.
Ja, das ist, ich habe auch Probleme mit, wenn jemand erbricht. Ich muss es nur hören. Ich habe schon direkt ein Bild.
Das war direkt mein erster Gedanke, eben dieses Mitleiden, weil jeder weiß ja, wie krass das für den Körper ist. Und wenn jemand dann irgendwie, oder auf einer Fähre oder keine Ahnung, ne? Und wenn man das nur hört oder sieht oder so, dann sind das genau wie bei einem selber. Genau, das ist so krass.
Das war echt krass,
Meine erste Assoziation dazu. Und gibt es aber auch Einflussfaktoren, die diese empathische Reaktion irgendwie abschwächen oder so? Ich hatte ja eben gesagt, wenn ich keine Zeit habe und mir keine Zeit nehme, quasi, um empathisch zu sein, habe ich dann eine andere Reaktion im Gehirn und bin dann weniger empathisch?
Ja, es gibt einige. Also das kannst du entweder verstärken oder auch abschwächen. Personenspezifische Merkmale, wie zum Beispiel das Geschlecht, oder auch kontextspezifische Faktoren, ne? Wie zum Beispiel diese wahrgenommene Gruppenzugehörigkeit oder Fairness. So gibt es Studien, die gezeigt haben, wenn wir miterleben, dass eine Person aus unserer eigenen Gruppe leidet, also die haben das an einem Fußballteam untersucht, dann haben wir mehr Empathie. Oder wenn wir sehen, die Person hat fair gespielt, dann gibt es auch eine stärkere empathische Reaktion versus Menschen, die in einem anderen Team sind oder wenn sie nicht so fair spielen. Dann sieht man das auch im Gehirn, dass da andere Regionen aktiviert sind. Und da sehen wir das schon, ne? Die Empathie, wir haben das verstärkt für Menschen, die in unserer Gruppe sind, mit denen wir uns zugehörig fühlen.
Und das ist politisch ja total relevant, weil wenn ich nur Empathie habe für meine Familie, Leute aus meiner Stadt, Leute aus meinem Land, Leute, die die gleiche Hautfarbe haben, die der gleichen Meinung sind, und alle anderen sind dehumanisiert für mich, also ich habe für die keine Empathie, weil die sind für mich keine wichtigen Menschen oder teilweise sogar überhaupt keine Menschen tatsächlich. Es klingt jetzt ein bisschen harsch, aber ich habe mich damit auch beschäftigt, dass wir natürlich uns gegenseitig als Gruppen oft dehumanisieren. Mit der Annahme, dass zum Beispiel Frauen, weil sie gebären, können sie mehr Schmerzen ertragen. Also kriegen sie oft im Krankenhaus weniger Schmerzmittel. Weil sie in dem Bereich dehumanisiert wurden. So nach dem Motto, ja, Männer leiden mehr, gib dem mal mehr Schmerzmittel, der Arme. Aber sie kann das ab, easy. Und sowas gibt es auch für schwarze versus weiße Menschen mit asiatischem Hintergrund oder. Weil unser Empathiekreis oft sehr klein ist. Ne? Und deswegen ist es total wichtig, dass wir den Empathiekreis vergrößern, und zwar am besten auf die ganze Menschheit, weil sonst haben wir noch größere Probleme.
Ja, ich kann das vollkommen unterschreiben. So ist es, ja.
Und dann ist es ganz wichtig auch, das habe ich oft, Empathiemüdigkeit. Mhm. Ich bin irgendwann, ne, deswegen kann ich oft auch nicht jede Nachricht lesen oder jedes Doomscrolling, ne, gucken, was überall auf der Welt ist, weil ich bin so ausgelaugt vom Mitfühlen, weil so viel Schlimmes auf der Welt passiert.
Ja, das ist wirklich eine Stresskategorie, diese Empathiemüdigkeit. Die wird auch in der Forschung untersucht unter dem Begriff Empathy Fatigue. Das ist diese emotionale Belastung, die entsteht, wenn wir Menschen beobachten, die psychisch oder auch physisch starke Schmerzen haben. Und das ist vor allen Dingen in so Berufen, wo man viel in Kontakt damit ist. Also Ärzte, PflegerInnen, im sozialen Bereich, aber auch Journalisten natürlich, den ganzen Tag diese Nachrichten einfach so zu sehen und das Gefühl zu haben, nichts machen zu können. Ne? Und da kommt halt dieser wichtige Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl. Empathie, da sehen wir es nur, wir leiden einfach mit nur. Aber beim Mitgefühl, wenn wir das üben und uns trainieren, dass wir die Motivation so ausrichten, dass wir hoffen, dass es der Person besser geht oder so und dann auch ins Handeln kommen, dann fühlen wir uns nicht so hilflos und im Grunde genommen ist es ja ein emotionales Burnout, was da passiert, ne? Also wirklich in unserem Herzen, und da können wir aber gut auf uns Acht geben.
Mit Achtsamkeit, also einfach achtsam Mitgefühl. Hingucken und Mitgefühl auch für sich selber haben und zu sagen, ich kann nicht jeden Schmerz eins zu eins so mitfühlen. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil wir wissen ja von all den Jahren, wir haben ja immer E-Mails bekommen wir von euch und so, und ihr schreibt uns. Das heißt, wir wissen ja, dass ganz viele Menschen, die uns hier gerade zuhören, sich um Menschen kümmern. Mhm. Lehrer und Lehrerinnen, Pflegekräfte, Ärzte, Ärztinnen. Ganz viele Menschen sind irgendwie pädagogisch unterwegs, Pflegekräfte. Also wirklich der ganze Oberbegriff, eben sich um andere Menschen kümmern. Die hören uns hier bei Achtsam zu, teilweise auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und deswegen ist es ganz wichtig, weil gerade Lehrer und Lehrerinnen, PädagogInnen, wie auch immer, immer wieder sagen, wir müssen Empathie mehr üben. An den Schulen, im Hort, an der Uni. Wir müssen das alles wieder mehr üben. Ne? Mhm. Wir sind eine hier im Westen sehr individualistische Gesellschaft, mehr als zum Beispiel in Vietnam, mhm. Thailand oder so. Wir müssen wieder mehr üben, auf uns Acht zu geben, auf uns gegenseitig mhm. Acht zu geben. Und das kann man auch üben. Ne?
Man kann das üben. Und es ist auch so wichtig, dass du das sagst. Ich finde, selbst in meiner eigenen Ausbildung, es wird immer so dieser Begriff gedroppt, Psychohygiene. Also, dass man auf die eigene Psyche achtet. Aber was du wirklich machen kannst, ich finde, in meiner Ausbildung wurde das viel zu wenig gemacht. Und deshalb, wenn ich jetzt irgendwie die Möglichkeit habe, an Institute zu gehen, dann spreche ich auch über diese Empathiemüdigkeit. Das muss schon sehr, sehr früh rein. Und noch früher natürlich, wenn wir in den Schulen anfangen. Und da gibt es mittlerweile super viele Programme, wo man das üben kann. Also eine Meditationstechnik, über die wir auch schon gesprochen haben, ist diese Loving-Kindness-Meditation, die liebende Güte-Meditation. Das ist eine weit verbreitete Meditationstechnik, wo wir Gefühle des Wohlwollens und auch der Freundlichkeit zunächst an uns selbst ausrichten und dann das Ausweiten auf nahestehende Personen, alle Lebewesen, uns das wirklich so visualisieren. Und das funktioniert echt richtig, richtig gut. Also ich habe mir nochmal Studien angeguckt von Fredrickson et al. 2008. Und die zeigen so ein mehrwöchiges, regelmäßig Mitgefühlstraining. Das wirkt sich auch positiv auf positive Affekte, also Gefühle aus, persönliche Ressourcen, Wohlbefinden im Alltag. Und es erhöht auch die Hilfsbereitschaft gegenüber Fremden. Ne? Das ist schon besonders. Ja. Also man fühlt sich mehr in der Lage, etwas tun zu können. Und dann sind wir natürlich nicht so hilflos.
Ich habe eine schöne Geschichte gelesen in einem Buch. Da wurden explizit Studenten und Studentinnen, die angefangen haben, Wirtschaftswissenschaften zu studieren, im ersten Semester durch eine Straße geschickt. Und da war jemand hingefallen oder irgendwas. Mhm. Und die haben ihm geholfen, dieser Person. Und dann nach dem dritten Semester oder so haben wesentlich weniger dieser Person geholfen als im ersten Semester, weil die Beschäftigung mit dem Homo economicus in der Wirtschaft, der auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist, hat die Gehirne geformt und hat dafür gesorgt, dass die weniger Mitgefühl empfinden, das nicht so wichtig finden, ihm zu helfen, weil ihre Ziele andere geworden sind, weil durch die Beschäftigung mit dem wirtschaftlich handelnden Menschen hat das an Relevanz verloren, dieser Person zu helfen. Und deswegen ist eben alles, womit wir uns beschäftigen, so wichtig für unser Gehirn, unser Handeln und den Zustand der Welt, weil wir eben sagen, okay, ist mir das wichtig oder ist mir das nicht wichtig? Und wenn ich mich nur mit Menschen umgebe, die sagen, Mitgefühl, Empathie, das ist alles nicht wichtig, das brauchen wir nicht. Wir müssen auf den Umsatz gucken oder so, dann wird mein Gehirn geformt sein und ich werde nach einer gewissen Zeit sagen, stimmt, das ist nicht wichtig. Andere Menschen sind mir nicht wichtig. Und es gibt auch Studien dazu, dass wenn einem selber gerade ein Schicksalsschlag passiert ist, man eher geneigt ist, anderen zu helfen, weil man dann weiß, wie fragil eigentlich das eigene Leben ist. Ja. Was ist denn aber der Unterschied zwischen zum Beispiel Empathie und Mitgefühlstraining? Sind das unterschiedliche Sachen?
Also man sieht das auf einer, auch auf der neurowissenschaftlichen Ebene, wenn man sich so Empathietrainings anguckt. Da gibt es so eine Aktivierungszunahme in der Insula und dem anterioren mittleren zingulären Kortex. Also das sind die Areale, die für Empathie quasi zuständig sind. Aber auch eine Zunahme von selbstberichteten negativen Affekt. Also die Menschen, die fühlen sich auch schlechter so ein bisschen, weil die sehen das natürlich. Und beim Mitgefühlstraining wird dieser Effekt quasi umgekehrt. Also die TeilnehmerInnen, die berichten dann, dass der negative Affekt sich verringert. Also die fühlen dann nicht mehr so unangenehme Gefühle. Der positive Affekt steigt. Und das ist wieder eine wichtige Botschaft. Also Empathietrainings sind ja nicht schlecht. Ja? Das ist wichtig, das so zu verstehen. Gerade diese kognitive Empathie auch. Aber wenn wir nur bei diesem schlechten Gefühl bleiben, dann helfen wir ja niemandem damit. Also
dann geht es zwei Leuten schlecht anstatt einem.
Genau. Ja.
Okay. Und deswegen, aber es gibt unterschiedliche Empathieprogramme.
Ja, es ist richtig krass. Also ich geguckt habe, wie viele es gibt. Es gibt mittlerweile Programme, mehrere für Schulkinder, Kindergarten, Cybermobbing, bei Paaren, auch in Verbindung mit Meditation und Achtsamkeit, pflegende Berufe, Führungskräfte, auch für Sexualstraftäter, dass da einfach auch die Empathie für die Opfer gefördert wird. Also ganz strukturiert und wenn man sich genau anguckt, was machen die, ist, das ist wirklich so, Rollenspiele werden gemacht, da geht es wirklich um Emotionserkennung, die schauen sich Bilder an, die Kinder so, oder kriegen zum Beispiel eine kurze Geschichte von einer Mitschülerin, die traurig ist, weil der irgendwie den ganzen Tag irgendwie blöde Sachen passiert sind, und dann sollen die das weiterschreiben, die Geschichte, also sich richtig einfühlen dann, und so wird das trainiert, aber auch für Lehrkräfte, also wirklich schön.
Wie schön, wenn wir uns immer mit einem bestimmten Thema hier in Achtsam beschäftigen, dass wir dann immer so, da macht sich jedes Mal ja eine Tür auf, ja, zu, oh, es gibt so viele Sachen schon dazu, wie toll. Und eine Studie hast du natürlich auch mitgebracht dazu.
Genau, ja, ich habe eine Meta-Analyse noch mitgebracht, die geguckt hat, wie effektiv wirken solche Meditationstrainings für Empathie, Mitgefühl und auch prosoziales Verhalten, von Luberto et al. 2018, erschienen in der Mindfulness. Und die haben sich genau so Studien angeguckt mit meditationsbasierten Interventionen. Was sie ausgeschlossen haben, sind so Trainings für selbstbezogenes Mitgefühl. Es gibt ja dieses Self-Compassion-Training, aber da wollten sie wirklich gucken, naja, wenn wir allgemein Mitgefühl oder Empathie-Trainings durchführen, wie wirkt sich das auf die Personen aus? Und das waren 26 Studien, sodass über 1700 Probanden dabei waren. Und das waren oft so Gruppenformate von 8 bis 12 Wochen. Und die Meta-Analyse ergab, dass Meditationstrainings kleine bis mittlere signifikante Effekte auf prosoziale Ergebnisse haben. Und was ich hier nochmal spannend finde, ist, was sind denn die Wirkmechanismen? Warum hilft das denn eigentlich? Und die Autoren sagen, durch diese Loving-Kindness-Meditation oder Mitgefühlsmeditation wird diese sozial-emotionale Verbundenheit gestärkt. Wir fühlen uns verbundener mit anderen. Wir steigern unsere positiven Gefühle, reduzieren Stress und auch negative Gefühle. Und es führt zu einer Zunahme von Achtsamkeit. Und wir lernen ja bei der Achtsamkeit auch, unsere eigenen Emotionen zu regulieren, ne? Also haben so eine erhöhte Emotionstoleranz. Und das ist auch super wichtig. Also wenn wir nicht mit negativen Gefühlszuständen umgehen können, und wir trainieren das ja immer wieder in der Achtsamkeit, da ist ein Gefühl da, es kommt, aber es macht mich ja nicht als ganze Person aus. This shall pass, ja. Also das lernen wir ja immer wieder, und dann können wir ins Wirken kommen. Und was sie auch gefunden haben, es gibt so eine Dosis-Wirkungs-, so einen Zusammenhang. Je mehr wir trainieren, desto größer sind auch die Effekte. Und einer der Studien, die hat sogar gezeigt, innerhalb von 2 Wochen, wenn die Menschen täglich nur 20 Minuten diese Meditation praktizieren, über sogar eine mobile Anwendung, also so eine App, dass da auch signifikante Vorteile im prosozialen Verhalten sind. Menschen sind motiviert, helfen zu wollen. Also als ich das gelesen habe, dachte ich wieder, ja, es gibt wirklich Hoffnung, also dass man das super niedrigschwellig auch machen kann. Man kann auch zu Hause das alleine üben.
Was du auch noch eben gesagt hast, was ganz wichtig ist, glaube ich, da will ich kurz noch drauf rumreiten quasi, Reduktion von Stress. Das ist ja auch das, was ich anfangs gesagt habe, wenn ich keine Zeit habe oder wenn ich in Angst bin. Wenn ich permanent mein Nervensystem auf Angst pole, indem ich permanent Social Media gucke, indem ich irgendwie Boulevardzeitungen lese, wo immer jede Schlagzeile mir Angst macht. Hier ist Gefahr, da ist Gefahr, die greifen dich an, die nehmen dir was weg. Du musst dich irgendwie schützen und so weiter. Wenn ich permanent mein System auf diese Art und Weise füttere und in Stress bin, dann habe ich ja weniger Kapazitäten, empathisch zu sein, weil ich bin ja dann nur in Angst, dass alle Leute mir was wegnehmen, mir was Böses wollen, mich angreifen, über mich lästern, was Gemeines über mich sagen. Ne, also sei es jetzt, ich sag mal, im Kleinen, was Gemeines über mich sagen, ist natürlich nicht so schlimm wie ausgeraubt werden, ist mir schon klar. Aber ne, so die, all diese ganzen Befürchtungen und Ängste, die sind ja auch ein Spektrum. Ne, wenn ich die ganze Zeit Angst habe, kann ich ja gar nicht empathisch sein.
Das geht nicht. Also, und wir wissen ja, bei der Stressreaktion ist es auch so, unsere Wahrnehmung verengt sich ja. Wir suchen dann auch nach diesen Informationen, dieses nochmal bestätigen. Und das ist das, wir laufen rum und sehen nur, ja, alle wollen mir was Böses. Und da kann man ja gar nicht mehr wohlwollend irgendwie sein, kreativ sein, neue Lösungen suchen, um helfen zu können.
Ja. Also Garbage in, Garbage out. Ne? Wenn wir ganz viel Angst in unser System lassen und uns damit füttern, dann kommen die ganzen Stressreaktionen, die Körperchemie, über die wir auch immer wieder gesprochen haben, ne? Adrenalin und einfach Stresshormone ohne Ende, die fluten uns ja dann permanent. Also wenn wir uns nicht die Zeit nehmen für eine Achtsamkeitsübung, eine Entspannungsübung, und wir immer in diesem Modus sind, sind wir dem hilflos ausgeliefert. Ja. In dem Sinne meine ich, also quasi der Angst, und haben keine Möglichkeit, empathisch mit jemandem zu interagieren irgendwie. Und dann möchtest du auch noch über Empathie und Politik sprechen. Was hast du denn da genau mitgebracht?
Ja, ich habe eine wissenschaftliche Arbeit von Muradova mitgebracht. 2025 ist die erschienen. Aus der politischen Psychologie, fand ich sehr spannend.
Ah, ganz
das
neu.
Interessiert dich bestimmt auch. Ja. Mhm. Und sie hat diese Zusammenhänge zwischen Empathie und politischem Denken untersucht. Also ganz spezifisch, wie kann Empathie motivierend wirken, damit Menschen in so eine Reflexionsfähigkeit kommen, zum politischen Denken. Und es gab vorher viele Arbeiten dazu, wie Angst, Wut oder auch krasser Enthusiasmus dazu motivieren können, dass Menschen irgendwie sich mit politischen Themen auseinandersetzen. Aber Empathie wurde, hat mich auch ein bisschen überrascht, aber weniger untersucht tatsächlich. Und sie sagt so, es gibt drei Bedingungen, die wirklich erfüllt sein müssen, damit Menschen für die Gegenseite auch Empathie empfinden können. Einmal die aktive Bereitschaft, also sich in die Lage des anderen versetzen zu wollen. Also es muss ein persönliches Commitment da sein.
Genau, und das geht nur, wenn ich nicht permanent in Angst bin.
Genau, ja, ne? Nur dann kann ich diese Entscheidung treffen. Dann auch, wir brauchen ausreichend und genaue Informationen über die Welt des anderen, um Stereotype oder auch voreingenommene Schlussfolgerungen vermeiden zu können oder auch hinterfragen zu können. Also, dass wir wirklich alle Informationen sichten. Und auch hier, eben habe ich ja gesagt, wenn wir sehr stark unter Stress sind, chronischem Stress, verengt sich unsere Wahrnehmung. Wir wollen dann auch gar nicht mehr andere Informationen lesen oder so. Ne? Das geht auch nicht. Und als Drittes sagt sie, was auch wichtig ist, ist so eine Aktivierung affektiver, empathischer Reaktionen. Was sie damit meint, ist, es braucht auch persönliche Geschichten und Erzählungen, dass wir merken, dahinter sind nicht nur irgendwelche Zahlen oder so, das sind Menschen, die wirklich betroffen sind, ja, Menschen, die in Kriegsgebieten sind, dass wir da nicht abstumpfen oder so, also dass es möglichst persönlich wird. Und wenn diese drei Bedingungen erfüllt sind, dann sagt sie, das kann dabei helfen, dass Menschen wirklich auf eine konstruktive Art und Weise Empathie für die Gegenseite entwickeln können.
Deswegen sind immer die Geschichten aus den Kriegsgebieten oder sei es Erdbebengebiete oder Hurricane-Gebiete oder, weil man hört dann oft so Zahlen und man kann ja keine Empathie für eine gewisse Anzahl haben, sondern man weiß, das sind Väter, Mütter, Brüder, Schwestern, Kinder, Cousinen, die haben alle irgendwie Familien, die haben Träume, Wünsche, Hoffnungen und erst wenn wir das fühlen und nicht nur die Zahl sehen, haben wir überhaupt eine Möglichkeit. Ein Buchtipp hast du auch mitgebracht.
Ja, ich habe einen Buchtipp mitgebracht. Der Titel heißt Empathie und Widerstand von Christina Lunz, erschien im Ullstein Verlag. Und sie sagt da auch, dröselt das nochmal auf, also wer sich dafür mehr noch interessiert, ein Mehr an Empathie allein ist ja kein Selbstzweck. Weil wir haben ja schon gesagt, nur weil wir mehr Empathie empfinden, heißt es noch gar nicht, dass es gut ist. Weil wenn wir nur mehr Empathie für unsere eigene kleine Gruppe haben, löst das noch nichts. Ja? Und deshalb bringt sie diesen Begriff Widerstand noch ein. Es gibt manche Situationen, da reicht es nicht einfach nur empathisch zu sein. Sie findet das unglaublich wichtig. Ja, setzt sich dafür ein, dass wir für alle Lebewesen, für alle Menschen Empathie empfinden. Aber manchmal ist es auch wichtig, einfach Widerstand zu leisten, zu sagen, nein, das geht nicht so weiter. Und ja, sie hat dann ein Zitat mitgebracht von oder in dem Buch von Mutter Teresa, was ich irgendwie schön fand, weil sie sagte irgendwie, es ist wichtig, dass wir eben nicht in diesen Impuls reingehen zu be- oder verurteilen. Und das Zitat sagt, wenn du Menschen beurteilst, hast du keine Zeit, sie zu lieben. Ja, und ich fand das irgendwie total schön.
Ja. Total. Und das schließt sich auch wieder der Kreis zur Achtsamkeit und dem Beurteilen oder dem Nicht-Beurteilen, ne?
Genau, ja, also in der Achtsamkeit, klar, wir haben unsere Denkkategorien, wir neigen dazu zu sagen, das ist schlecht, das ist gut, das mag ich nicht, aber wir haften dabei nicht an, ne? Wir sehen das so, ne? Und wir verurteilen das auch nicht, dass wir diese Annahme haben und dann versuchen wir uns aber davon auch zu distanzieren und zu merken, hey, da kann ein unangenehmes Gefühl kommen, aber das macht mich nicht aus, das macht nicht die ganze Situation aus, das wird auch vorbeigehen und so sind wir nicht so reaktant, Reizreaktion, wir sind nicht gelenkt dadurch.
Also wir können nochmal zusammenfassend alles zusammenfegen aus der heutigen Folge. Wir brauchen auf jeden Fall eine Praktik der Stressreduktion am Anfang der Empathie, ne? Also wenn man jetzt sagt, wir müssen mehr Empathie an die Schulen bringen, jetzt nur als Beispiel, dann brauchen wir erstmal eine Praktik, um die Nervensysteme der Kinder runterzufahren. Ne? Weil wenn die auch die ganze Zeit Social Media gucken, wenn die auch Nachrichten gucken, wenn sie dann noch gemobbt werden, wenn sie dann im Stress sind, wenn sie unter irgendeiner Art von Druck stehen, wegen der Leistung und auch wegen ihrer Freundesgruppe und so weiter, das steht der Empathie im Wege.
Auf jeden Fall, ja. Das ist der erste Schritt, zu lernen, irgendwie, was sind meine Anzeichen von Stress und dann diese Emotionsregulation und dann auch zu lernen, was gibt es für verschiedene Emotionen, sich einzufühlen in andere, ja, und zu sehen, wenn wir in helfenden Berufen sind, mit anderen Menschen zusammenarbeiten, die leiden, dass es einen Unterschied gibt zwischen Empathie und Mitgefühl. Also wenn wir nur dieses Empathische haben und mitleiden, dann geht es uns beiden schlecht. Dann können wir nicht sehr viel machen, sondern in dieses Mitgefühl rein. Und das bedeutet, eine Meditation zu üben beispielsweise, wo wir anerkennen, ja, da geht es einer Person schlecht oder mir geht es schlecht, aber ich wünsche mir, dass es dir besser geht. Und diese motivationale Ausrichtung, das ist eine andere. Und wenn wir mitfühlen, dann kommen wir wieder ins Handeln.
Also man kann dann, wenn man den ersten Schritt macht, ich sorge für meinen Stress, ich versuche erstmal runterzukommen, vielleicht am Anfang des Schultages oder so, wenn man da so eine Praktik hat, dass man auf eine andere Art und Weise überhaupt morgens vielleicht in den Schultag startet. Ich bleibe jetzt einfach bei diesem Beispiel, um es irgendwie visuell zugänglich zu machen. Dann kann man üben, okay, in welcher anderen Welt lebt vielleicht dein Gegenüber? Wo kannst du auch in Resonanz gehen? Was kennst du vielleicht auch? Ne? Trauer, Wut und so weiter. Wenn man das spielerisch alles macht, da gibt es ja, du hast das gesagt, genügend Trainings und so. Und dann der nächste Schritt, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist es ja manchmal so, man will dem anderen irgendwie helfen und der will aber gar nicht oder so. Ja. Ne? Dass man dann sagt, pass auf, ich helfe dir, dann geht es dir besser, weil ich sehe, dass du traurig bist und der andere will aber gerade traurig sein. Da gibt es ja auch vielleicht einen Konflikt.
Ja, auf jeden Fall sollten wir, nur weil wir denken, das und das ist die Lösung, heißt es ja nicht, dass es für die andere Person die Lösung ist, ins Gespräch kommen, nachfragen, was ist denn eigentlich dein Bedürfnis, was brauchst du jetzt in der Situation? Ne? Weil manchmal kommt das auch aus so einem Aktionismus heraus, dass wir einfach unsere Lösung da draufstülpen, das stimmt. Also wir sollten mit der Person natürlich auch sprechen, so, hey, ich sehe gerade, dass du traurig bist und ich habe erfahren, das und das ist passiert, was brauchst du denn jetzt eigentlich?
Und das ist aber auch schwierig zu beantworten, ne? Weil ich nerv dich jetzt.
Das muss man auch lernen. Ja, Bedürfnisausdruck muss man auch lernen.
Haben wir ja auch schon ganz oft drüber gesprochen, dass ich manchmal ja gar nicht weiß, was ich eigentlich brauche. Ne? Ja. Und gerade wenn wir über die Emotion Wut sprechen, ne? wenn ich irgendwie Boulevardpresse lese und doomscrolle, dann bin ich oft sehr wütend. Mhm. Ich bin einfach wütend auf alles, auf jeden. Alles ist doof und gemein und ich habe eine unglaubliche Wut gegen die Welt, wie sie gerade ist und so. Und dann sagt jemand, was brauchst du gerade? Ja, keine Ahnung. Ein Wellness-Wochenende.
Wenn wir mal eine Runde spazieren gehen. Also ich finde gerade bei Wut, das ist sehr viel Energie. Ne? Das will uns ja irgendwie darauf vorbereiten, zu kämpfen oder so. Da muss diese körperliche Energie erstmal raus. Und ich sage das oft meinen PatientInnen, mach es auch selbst, dass ich dann einfach wirklich körperliche Übungen mache. Ne? Dass diese Energie erstmal rausgeht. Und oft steckt ja hinter dieser Wut eine andere Emotion, sei es Trauer, Hilflosigkeit. Und da dann die Person auch abzuholen. Dann.
Ja. Und das machen wir ja hier in jeder Folge. Versuchen wir es zumindest immer anzukratzen, anzusprechen, dass es natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt aus der Therapie. Es gibt verschiedene Tools, verschiedene Dinge, die man auch sich anlesen kann. Und deswegen ist das hier alles immer nur ein kleines Fensterchen, was wir öffnen, unser Podcast. Wir können natürlich nicht alle Fragen zu Ende diskutieren, weil dann bräuchten wir noch unendliche Zeit, wir wollen ja auch essen und schlafen und meditieren. Ja. Also von daher, vielen, vielen Dank für diese wunderschönen, inspirierenden Dinge, die du wieder gedroppt hast zum Thema Empathie und wie wir das üben können. Und wie gesagt, also machen müssen wir es dann irgendwie selber, wie auch immer wir das hinkriegen als Gesellschaft, als PädagogInnen, als MedienmacherInnen, als TherapeutInnen, was auch immer wir so sind und wo wir sind, als Eltern natürlich auch, als Brüder, als Kinder, als wer auch immer, wir sind in dieser Gesellschaft, wir können auf jeden Fall alle bei uns anfangen und dann zeigen, guck mal, es funktioniert bei mir und ich würde gern für dich da sein, weil ich habe eben die Kapazitäten. Was hast du uns denn für eine Übung heute dazu mitgebracht?
Ich habe eine ganz klassische Metta-Meditation heute mitgebracht, wo wir das wirklich üben können mit diesem Mitgefühl auf uns gerichtet, aber auch auf andere Personen.
Ja. Die kann man auch gar nicht oft genug machen.
Nein, also vor allen Dingen ist es immer diese Regelmäßigkeit. Also wenn wir das machen, sei es irgendwie uns nur 3 Minuten am Tag dafür zu nehmen, aber regelmäßig. Und das verbinden wir am besten mit einer Routine, die wir sowieso haben. Zum Beispiel morgens, wenn wir einen Tee trinken oder so und aus dem Fenster schauen oder so und dann sich damit zu verbinden. Also diese Regelmäßigkeit, wir müssen es nicht perfekt, es muss nicht immer so eine Dreiviertelstunde sein oder so, aber 3 Minuten oder so, ein paar Atemzüge und genau.
Deswegen haben wir ja auch unsere Übungen. Ja. Hast du denn gerade eine Übung oder eine Meditation, die du regelmäßig machst zu irgendeinem Thema oder so?
Ich übe gerade, wenn ich schlafen gehe, das habe ich letztens als Input bekommen, als ich auf einem Retreat war, dass ich mir vorstelle, ich sterbe. Das war jetzt der Tag. Da muss ich gerade ein bisschen lachen. Das ist so. Aber es bringt einen ja dazu, wirklich zu reflektieren. Ja, was habe ich heute gemacht? Ja, würde ich es wieder so machen? Und das war heute mein Tag. Ja, und wenn ich schlafen gehe, dann mache ich das gerade.
Wow. Okay, beeindruckend. Sehr inspirierend. Ja. Vielen Dank dafür. Okay, das machen wir jetzt aber nicht. Nein. Wir machen jetzt eine empathische Meta-Meditation. Deswegen danke ich euch wie immer für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ihr hättet jetzt in der Zeit auch einfach nur in der Nase bohren können, aber ihr habt achtsam gehört. Da freuen wir uns sehr, sehr, sehr drüber. Vielen Dank dafür und Mayong und bitteschön.
Mhm. Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Durch diese stabile Position hilfst du deinem Geist und deinem Körper zur Ruhe zu kommen. Wenn du während der Übung merkst, dass du abgelenkt bist, nimm es freundlich wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Einatmend bin ich mir bewusst, dass ich gerade einatme. Ausatmend bin ich mir bewusst, dass ich gerade ausatme. Nun lade ich dich ein, in Verbindung mit einer freundlichen, wohlwollenden Atmosphäre zu kommen, indem du dich an eine Situation erinnerst, in der du ganz entspannt, zufrieden und gelassen warst. Vielleicht hast du das Lächeln eines Kindes gesehen, mit einer Katze oder einem Hund gespielt oder einen Sonnenuntergang bewundert. Aus diesem Gefühl des freundlichen Wohlwollens heraus lade ich dich nun ein, innerlich Wünsche für dich zu wiederholen. Für Momente, in denen es dir schlecht geht und du leidest. Du kannst dir vorstellen, dass dieses Gefühl des Wohlwollens wie das Licht in der Sonne ist und jeden Teil deines Körpers und deines Geistes durchdringt und wärmt. Möge ich liebevoll anerkennen, dass es mir in diesem Moment nicht gut geht. Und möge ich friedlich, glücklich und leicht im Körper und Geist sein. Möge ich lernen, mich mit den Augen des Mitgefühls zu betrachten. Möge ich lernen, die Ursachen für meinen Kummer zu verstehen und Wege finden, mit diesem heilsam umzugehen. Möge ich imstande sein, täglich die Freude in mir zu kultivieren und mit anderen zu teilen. Und nun richten wir die Wünsche an alle Lebewesen, Freunde, Bekannte, Tiere, Menschen, die du nicht kennst. Möget ihr friedlich, glücklich und leicht im Körper und Geist sein. Möget ihr lernen, euch und eure Umwelt mit den Augen des Mitgefühls zu betrachten. möget ihr lernen, die Ursachen für euren eigenen Kummer und den Kummer eurer Umwelt zu verstehen und Wege finden, mit diesem heilsam umzugehen. Möget ihr imstande sein, täglich die Freude in euch und in eurer Umwelt zu kultivieren und mit anderen zu teilen. Und nun spüre noch einmal in dich hinein. Gibt es noch einen anderen Wunsch, den du dir und den anderen jetzt schenken magst? Sprich einfach innerlich mit, möge ich, und weite deinen Wunsch auf alle Wesen aus. Mögen alle Wesen. Auch im Alltag kannst du immer wieder in Kontakt mit deinen guten Wünschen kommen. Nimm noch einmal 3 bewusste Atemzüge und komm nun wieder langsam mit deiner Aufmerksamkeit zurück in den Raum und öffne langsam deine Augen. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Mittwoch neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.